Das schwedische Kammerorchester mit Musik aus Klarinettenkonzerten Nummer 4 von Louis Spohr. Und schon ist es 8.30 Uhr.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Wir befinden uns ja noch ganz am Anfang des Romans Halbinsel von Christine Bilkau, im März ausgezeichnet mit dem Preis der Leipziger Buchmesse Isabel Redfern. Liest Folge 2. Lynn haben Sie ja schon kennengelernt gestern. Mitte 20, dynamisch, erfolgreich, hat gerade einen Vortrag gehalten in einem Hotel in Nordbrandenburg. Und dabei ist sie nun zusammengebrochen, kippt um, verletzt sich am Kopf, kommt ins Krankenhaus und ihre Mutter Annette, Ende 40, Bibliothekarin, die nach dem frühen Tod von Lenz Vater schon lange allein lebt in Nordfriesland am Wattenmeer, kommt also nun ins Krankenhaus, holt ihre Tochter Lynn ab. Die Ärzte geben grünes Licht und nun soll Lynn sich zu Hause erholen.
Ich parkte in der Einfahrt. Das Garagentor ließ sich seit einiger Zeit nicht öffnen. Es klemmte. Ich hatte mich noch nicht darum gekümmert. Lynn stieg aus und streckte sich. Ich folgte ihrem Blick. Von den staubigen Gummistiefeln neben der Tür zu den gestapelten Säcken Blumenerde, die dort seit fast einem Jahr lagen, weil ich sie noch nicht in den Garten geschleppt hatte, hoch zu den Dachziegeln, auf denen Moos wuchs, und der schiefen Regenrinne, in der noch das Winterlaub moderte. Am Dach standen Reparaturen an. »Wir haben endlich wieder Nachbarn«, sagte ich, und wies mit einem Blick nach nebenan. »Eine Wohngemeinschaft. In deinem Alter.« Einige junge Familien hatte es in die Gegend gezogen. Sie hatten Bauland gekauft und pendelten beruflich nach Kiel oder Neumünster. Doch Leute im Studienalter, die zu dritt ein altes Haus am Dorfrand bezogen, fielen im Ort sofort auf. Während ich die Tür aufschloss, dachte ich an die Unordnung im Haus, die Lynn nun sehen würde. Auch die Arbeit im Garten hatte ich schleifen lassen. Das Bäume schneiden, die Beete. Es ermüdete mich zwischendurch, alles allein zu machen. Seit einiger Zeit fragte ich mich, ob ich überhaupt hierbleiben wollte. Allein in einem Haus, an dem ich zwar hing, aber das mir immer etwas abverlangte. Vor einigen Wochen hatte ich einen Makler kontaktiert. Er schaute sich um und empfahl mir, in ein modernes Heizsystem und isolierte Fenster zu investieren. Ansonsten könne es schwierig werden, einen passablen Preis zu erlangen. Das Interesse an alten Häusern lasse nach. Die Leute schauten mehr auf die Energiekosten als auf Holzböden und Obstbäume. »Deine Magnolie hinten blüht dieses Jahr besonders schön«, sagte ich zu Lynn. Johann hatte sie gepflanzt, nachdem wir damals eingezogen waren. Die sei für Lynn, hatten wir beschlossen. Ein Baum, der mit ihr wachsen würde. Es war ein kühler Tag gewesen. Wir hatten stundenlang im Garten gearbeitet und danach heißen Earl Grey getrunken. Johann trug diese fingerlosen Strickhandschuhe, die er sich als Schüler in einem Hauswirtschaftskurs gestrickt hatte, aus Wollresten. Ein bräunliches Orange gemischt mit einem dunklen Grün. Scheußlich. Ich zog ihn damit auf. Wir tranken den Tee. Unsere Atemwolken hingen in der kalten Luft. Im Garten fing es an zu dämmern. Während Lynn die Einkäufe auspackte, lüftete ich in ihrem Zimmer und bezog das Bett. Im Bad wischte ich eilig mit etwas Essigreiniger das Waschbecken und die Wanne, stopfte den Haufen gebrauchter Handtücher in die Maschine und stellte sie an. Seitdem Lynn ausgezogen war, hatte ich in ihrem Zimmer nichts verändert. Es hatte keinen Anlass dafür gegeben. Das Haus ist auch so groß genug für mich. Das Wohnzimmer und die Essecke, die Küche, oben das Schlafzimmer, das ausgebaute Dachgeschoss, draußen die Veranda. Ich fand den Gedanken schön, dass Lynn in den Semesterferien und der Weihnachtszeit ihr vertrautes Zimmer bewohnen würde. Das weiße 1,40 Meter Bett von IKEA, die schlichte Arbeitsplatte aus Holz am Fenster, an der sie für ihr Abitur gelernt hatte, der kleine Kasten mit Schubladen darunter, der Gründerzeit-Kleiderschrank meiner Großtante. Sie hatte vor uns hier gelebt, über 40 Jahre lang, bis sie angefangen hatte, tagsüber barfuß im Nachthemd durch den Ort zu gehen, auch im Winter bei Schnee und eisigem Wind. Ihr Bruder hatte für sie einen Platz in einem Heim besorgt, in dem eine Nachbarin von ihr bereits wohnte. Lynn stellte ihre Tasche neben dem Bett ab. »Wenn es okay wäre, würde ich mich hinlegen.« »Ist dir wieder schwindelig?« »Nein, ich bin nur müde.« Sie zog die dünne Strickjacke aus, ließ das Rollo herunter, sodass es nachtdunkel im Zimmer wurde, und schlüpfte unter die Decke. Ich ging nach unten und klingelte nebenan, um Bo abzuholen. Diesmal öffnete der Mann die Tür. Sein dunkles Shirt war mit Farbflecken übersät. Auch an den Händen hatte er Farbe. Er trug eine weite ausgebeulte Jeans, ähnlich wie die von Johann früher. Bo erschien neben ihm in der Tür und sah mich hechelnd an, doch machte keine Anstalten mitzukommen. Er schien sich bei den neuen Nachbarn wohlzufühlen. In der Supermarktbäckerei hatte ich einen Zitronenkuchen besorgt, den ich jetzt überreichte. »Danke, dass ihr euch um Bo gekümmert habt«, sagte ich. »Wie freundlich!« Der Mann klang tatsächlich überrascht und lächelte etwas verlegen. Dann zeigte er auf den Hund. »Er kann gern bleiben und sowieso bei uns im Garten sein. Das stört uns nicht. Im Gegenteil.« »Und ihr könnt jederzeit klingeln, falls ihr etwas braucht«, sagte ich und lächelte. Dabei stimmte es eigentlich nicht. Es kam mir mittlerweile häufig ungelegen, wenn Leute überraschend an der Tür standen. Aufräumen, gebrauchtes Geschirr einsammeln, die erdigen Tatzenspuren vom Boden wischen, Zeitungen aussortieren, Wäsche waschen. Es gab Zeiten, da fehlte mir der Antrieb für die einfachsten Dinge. Lynns Anwesenheit verschaffte mir einen Schub von Energie. Ich wischte die Dielen im Wohnzimmer, schüttelte die Kissen und die Wolldecke auf dem Sofa aus, sammelte benutzte Teetassen und leere Joghurtbecher ein, stellte die Spülmaschine an. Ich fegte die Veranda, klopfte die Polster der Sitzecke aus, ich schälte Kartoffeln und wusch Salat, während Lynn weiterhin schlief. Sie schlief den Abend und die Nacht hindurch. Auch am Morgen sah ich sie nicht. Ich fuhr in die Stadt, zur Arbeit in der Bibliothek. Mittags schickte ich ihr eine Nachricht, die nicht gelesen wurde. Ich schickte am Nachmittag eine weitere Nachricht, die ebenfalls ungelesen blieb. Ich wurde unruhig und überlegte, etwas früher als sonst nach Hause zu fahren. Doch da färbten sich die grauen Haken blau und Lynn antwortete. »Geht mir gut. Zwei Herzen dazu.« Die nächsten Tage verliefen ähnlich. Ich fuhr morgens in die Bibliothek, Lynn schlief wie ein Teenager in den Tag hinein, abends kochten und aßen wir zusammen. Als ich an einem dieser Abende von der Arbeit kam, saß sie im Wohnzimmer auf dem Boden, um sich herum Hefte, Mappen und Blätter verteilt. Sie trug Leggings, dazu ein Sweatshirt, das sie sich aus meinem Schrank geholt hatte. Ihr Haar war zu einem dicken, zerzausten Knoten gebunden, oben auf der Kopfmitte, der bei jeder Bewegung ein wenig schaukelte. Sie hatte zwei Kartons aus dem Keller geholt und ausgeräumt, Ringordner, Schulhefte, Zeichnungen und Tuschebilder aus ihrer Kindheit. Vieles davon hatte ich in Mappen gesammelt. Die Gartentür stand offen, es roch nach Regen. Bo lag auf der Veranda, Kopf zwischen den Pfoten, träge beobachtete er uns. Von draußen hörte ich Stimmen und Musik. Ein Indie-Stück aus den 90ern. Ich hätte es mitsingen können, doch an den Namen der Band erinnerte ich mich nicht. »Sie ziehen sich nicht nur wie damals an«, dachte ich. »Sie scheinen auch die Musik zu mögen.« Ich kniete mich zu Lynn auf den Boden und betrachtete die getuschten Bilder. Blau-schwarze Meerestiefen mit kleinen Figuren darin. Ob das Fische wären? »Oder Fabelwesen?«, fragte ich. Lynn hatte als Kind viel gemalt und gezeichnet. Eine Zeit lang war sie ausschließlich mit Wasserbildern beschäftigt gewesen. Ich hatte die Farbschälchen in Blau, Grün und Schwarz immer wieder nachkaufen müssen, so schnell waren sie aufgebraucht. Sie tuschte das dunkle Wasser fast obsessiv. Ich kannte es von ihr, dass sie über längere Phasen an einer einzigen Sache festhielt. In der Wiederholung schien für Lynn eine Art Geborgenheit zu liegen.
»Ich fürchte, es sind Leichen«, sagte sie.
»Was sind das?«,
fragte ich. Dabei hatte ich sie natürlich verstanden.
Im Augenwinkel sah ich, dass Bo sich erhob und im Garten verschwand. Sie habe die Bilder gemalt, als sie in der 5. oder 6. Klasse war, erzählte sie. Ihr Deutschlehrer habe mit ihnen damals das Gedicht von Lilienkron gelesen, über die versunkene Stadt, das Atlantis der Nordsee. Die Sage um die Siedlung mit ihrem großen Hafen und dem florierenden Handel. Eine ganze Region war vor mehr als 600 Jahren in einer einzigen Nacht im Meer versunken, von einer monströsen Flut verschlungen. Ich kannte das Gedicht wie fast alle, die hier länger lebten oder aufgewachsen waren. Die schlichten Reime, die sich einprägten, ob man es wollte oder nicht. Noch schlagen die Wellen wild und empört, wie damals, als sie die Marschen zerstört. In der Bücherei fragten die Leute regelmäßig nach Lilienkron. Und noch immer wurde daran geforscht, die Fundamente der Stadt im Wattenmeer genauer zu verorten. Hin und wieder tauchten Spuren auf. Mal waren es Tonscherben oder Reste von Ziegeln, die in einem Priel hervorgespült wurden. Oder jemand fand einen dieser zurechtgeschliffenen Tierknochen, die sich die Leute im Mittelalter als Kufen unter die Schuhe geschnallt hatten, um damit über die zugefrorene Marschlandschaft zu gleiten.
»Es sind Kinder, die ins Meer gezogen wurden«, sagte Lynn.
»Und die hast du gemalt, nachdem du das Gedicht in der Schule gehört hast?« Sie hätte damals nicht viel von den Versen verstanden. Die Flut als drohendes Unheil, als Bestrafung des Menschen für seine Sünden, so hätte es sich ihr vor allem eingeprägt. Im Ozean mitten schläft bis zur Stunde ein Ungeheuer tief auf dem Grunde. Wogen von Nordseewasser habe sie sich damals vorgestellt, die in der Nacht durch die Fenster und Türen schwappen und Kinder aus ihren Betten heraus mit sich reißen.
Keine gute Idee von dem Lehrer, ausgerechnet dieses Gedicht mit euch zu lesen. Ihr wart doch viel zu jung für solche Geschichten.
Ein einziger Schrei, die Stadt ist versunken und Hunderttausende sind ertrunken. Ich fragte, ob sie den Namen des Lehrers noch wisse.
»Warum? Willst du dich beim nächsten Elternabend bei ihm beschweren?« Sie lachte.
Eines von Lynns Bildern, es war ein großer Bogen Papier, DIN A2 oder 1, sah aus wie eine Landkarte. Sie war übersät mit bunten Symbolen, mit Häusern und Bäumen, Pferden und Schafen, Autos und Menschen. Am Küstenverlauf erkannte ich, dass es sich um unsere Halbinsel handelte, und mittendrin entdeckte ich den kleinen Ort, in dem wir wohnten.
»Das ist hier, bei uns«, sagte ich und zeigte auf die Stelle.
»Da ist unser Haus«, sagte Lynn. »Die Grundschule, der Kiosk und der Fußballplatz, da hinten der Pferderuf.«
»Und weiter oben die Stadt«, sagte ich. Und erkannte sogar die Bibliothek, in der ich seit über 20 Jahren arbeitete, und das Gymnasium, auf das Lynn gegangen war. Die Symbole waren sorgfältig gezeichnet und ausgemalt. Es waren die Koordinaten von Lynns Kindheit, von unserem Alltag. Die Halbinsel war über weite Flächen mit wässrigem Blau bedeckt. Es sah aus, als wäre ein Glas Tuschwasser umgekippt und das blau gefärbte Wasser hätte sich über das Bild verteilt.
»Eine Landkarte«, sagte ich.
»Eine Klimakarte«, sagte Lynn.
»Ach ja?« Sie habe damals mit animierten Weltkarten im Internet ausgerechnet, welche Teile unserer Gegend in 50, in 100, in 150 Jahren überflutet sein könnten, erklärte sie. Das Blau schwappte ins Landesinnere. Untergang.
»Was meinst du mit animiert?«
Aus dem Garten kam ein spitzer Schrei. Ich zuckte zusammen, fragte mich, ob der Hund etwas angestellt hatte, doch dann ertönte lautes Lachen.
»Kennst du sicher. Interaktive Grafiken, die ausrechnen, wie der Anstieg des Meeresspiegels sich auf eine Region auswirkt, sagte sie. Klick, 1 Meter Anstieg. Klick, 5 Meter. Klick, 10 Meter. Was übrig bleibt in 50, 100, 200 Jahren, kann man sich alles anzeigen lassen. Wie bist du denn auf diese Karten gekommen? Ich klang, als hätte ich gerade erfahren, dass sie damals etwas Verbotenes getan hatte, heimlich Scream oder Aktenzeichen XY ungelöst im Fernsehen geschaut. Bei National Geographic oder auf der Webseite der NASA gab es da schon die ersten Sea-Level-Maps. Dort habe ich sie entdeckt. Bo kläffte. Jemand klatschte in die Hände, rief nach dem Hund, der sich nicht mehr zu beruhigen schien. Ich überlegte, aufzustehen und nachzusehen, doch ich wollte unser Gespräch nicht unterbrechen. Die 3 Leute nebenan schienen fast den ganzen Tag zu Hause zu sein, im Garten abzuhängen und Musik zu hören. Mussten die nicht arbeiten oder studieren? Dachte ich etwas verärgert. Sea-Level-Maps. Den Begriff hörte ich zum ersten Mal. Unten auf Lins Zeichnung stand ein Datum dazu, das Jahr 2010. Ich rechnete nach. Sie war gerade 11, höchstens 12 Jahre alt gewesen. Einen eigenen Computer hatte sie da noch nicht besessen. Wenn sie für die Schule recherchieren musste oder sich auf YouTube etwas ansehen wollte, hatte ich sie an meinen Computer gelassen und meistens ein Auge darauf gehabt, was sie sich aussuchte. Naturdokus, Cartoons, Jugendsendungen. Manchmal hatte ich hinterher einen Blick auf den Browserverlauf geworfen. National Geographic oder NASA wären mir nicht aufgefallen. Und wenn, hätte ich mich über ihr Interesse an Geografie und Naturwissenschaften gefreut. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass sie sich mit dem Anstieg des Meeresspiegels befasste. Sie schob die Bilder zusammen und legte sie zurück in die Mappe. Wahrscheinlich wirkte ich noch immer erstaunt, denn sie schaute mich an und sagte, »Du kennst diese Grafiken im Netz wirklich nicht?« »Damit hantieren doch alle herum. Schauen nach, ob es ihre liebste Urlaubsinsel in 50 Jahren noch gibt oder ob sie das günstige Haus hinterm Deich lieber doch nicht kaufen sollen oder andersherum, ob sie ihr Haus besser schnell auf den Markt bringen, bevor die Preise in den Keller gehen.« Ich nickte nur. Dabei dachte ich an die 11-Jährige, wie sie im Dachgeschoss an meinem Computer sitzt und mit animierten Landkarten versucht herauszufinden, ob ihr Zuhause untergehen würde und in welchem Jahrzehnt oder Jahrhundert damit zu rechnen wäre, während ich nicht das kleinste bisschen davon mitbekommen hatte. Am nächsten Morgen ging ich in den Keller, um einen Blick auf die Kartons zu werfen. Sachen, die sich über Jahre angesammelt hatten, Spielzeug, Bilderbücher, Kinderkleidung, dazu manches aus meiner eigenen Jugend und Studienzeit. Ich war nicht gut darin, Dinge auszusortieren und mich von ihnen zu trennen. Vor allem die Sachen aus Lins ersten Lebensjahren hatte ich behalten. Und aus der Zeit, als wir, Johann, Lin und ich, hier eingezogen waren. Der Inhalt dieser Kartons war ein Fundus dieser Vergangenheit. So vieles, das ich seit langer Zeit nicht angerührt hatte. Johann und ich hatten uns an der Uni kennengelernt, vor dem Büro einer Dozentin, auf die wir vergeblich warteten. Johann saß mir gegenüber im Gang. Er unterhielt mich mit komischen Geschichten über die Professoren. Es war ein Novembertag, an dem es kaum richtig hell wurde. Wir gingen in der Mensa etwas essen. Kartoffelpuffer mit Apfelmus. Danach brachte Johann mich zum Wohnheim, wo ich ein Zimmer gemietet hatte, und fragte, ob wir uns am nächsten Tag wiedersehen wollten. Etwas war sofort klar zwischen uns. Anders kann ich es nicht beschreiben. Wir fühlten uns beieinander aufgehoben. Nach der 4. oder 5. Verabredung sah er mich an und sagte, »Wollen wir zusammen sein?« Er wäre sicher. Und er müsse nicht wochenlang so tun, als wäre es nicht so. Das war neu für mich. Meistens wurde so lange wie möglich Unverbindlichkeit vorgespielt. Sich zueinander zu bekennen. Das geschah so selten. Auch bei einem anderen Thema waren wir uns einig. Wir besuchten unsere Eltern ungern, und möglichst selten. Meine waren getrennt. Mein Vater lebte in einer kleinen Wohnung im Norden Flensburgs. Das Haus, in dem ich aufgewachsen war, nahe Schleswig, hatte die Bank verkauft. Meine Eltern waren hoch verschuldet gewesen, was ich aber erst in der Teenagerzeit mitbekommen hatte. Johanns Eltern wohnten in einer Villa mit Fördeblick in Glücksburg. Bei ihnen herrschte ein kühler, strenger Ton. Uns verband das Unbehagen. Wir wollten wenig zu tun haben mit unseren Eltern. Wir wollten uns eine eigene Familie erschaffen. Lynn war fast 3 Jahre alt, als wir hier einzogen. Nachdem meine Großtante ins Heim gekommen war, stand das Haus leer. Ein kleines Siedlungshaus, gebaut Mitte der 1950er Jahre, wie die anderen in dieser Straße. Niemand aus der Familie hatte Interesse an dem Haus, doch es sollte vorerst nicht verkauft werden. So kamen Johann und ich auf die Idee, es zu mieten, und wir einigten uns mit dem Bruder meiner Großtante. Zusammen mit einer kleinen Gruppe von Freunden renovierten wir, schliffen die Holzböden ab, strichen alle Zimmer hell, bauten eine neue Küche ein. Während dieser Sommertage hatten wir Zelte im Garten aufgebaut, in denen wir übernachteten. Abends grillten wir. Johann hatte eine Energie und Leichtigkeit an sich, mit der er alle ansteckte. Inzwischen weiß ich, diese Tage gehören für mich zu den schönsten überhaupt. Der langgezogene Garten verläuft abschüssig. Das Haus steht ein wenig erhöht. Mit einem Freund und dessen Vater, einem Architekten, baute Johann die kleine Terrasse zu einer Veranda aus, mit einer großzügigen Sitzecke, mehr einer Liegefläche. Wir ließen dicke, bunte Polster anfertigen. An der Decke brachten wir ein Moskitonetz an. Während dieses ersten Sommers schliefen wir manchmal auf der Veranda, Johann, Lynn und ich, zusammen unter dem Netz. Wir hatten eine Taschenlampe und Lynns Bücher dabei, lasen ihr Geschichten vor, während Mücken und Nachtfalter um das Netz schwirrten. Spät nachts lag ich manchmal wach, blickte in diese tiefe Dunkelheit, hörte aus der Stille heraus das Rascheln im Garten und den Atem von Johann und Lynn. Monate später, nach dem ersten Schnee, rodelten wir auf dem Kinderbob und auf Plastiktüten den Hang hinunter. Sommer, Winter, Sommer, Winter. Ich hatte den Job in der Bücherei angenommen. Lynn kam hier im Dorf in den Kindergarten. Die Nachmittage, an denen wir uns um sie kümmerten, teilten Johann und ich zwischen uns auf. Ende Februar, wir waren erschöpft von den Wintermonaten, dem matten Tageslicht, dem kalten Wind, den Infekten, von denen einer dem nächsten folgte, da wachte Johann morgens mit hohem Fieber auf, eine heftige Grippe. 9 oder 10 Tage brauchte er, bis er es schaffte, die Treppen zu gehen, so geschwächt war er. Alle paar Tage kochte ich einen neuen Topf Hühnersuppe, bis ich den Geruch von Huhn und Suppengrün kaum noch ertragen konnte. Schließlich erholte Johann sich, kehrte zurück zur Uni. Er schrieb seine Doktorarbeit und hatte eine Dozentenstelle am Institut für Politologie in Kiel. 2, manchmal 3 Tage die Woche pendelte er mit dem Zug. Irgendwann fing er morgens wieder an zu joggen. Erst kürzere Strecken, dann seine gewohnte Route. Eine Kleinigkeit hatte sich verändert seit der Grippe. Er vertrug keinen Kaffee. Sein Herz würde tanzen, sagte er und lachte schulterzuckend. Wir dachten nicht weiter darüber nach. Es ging ihm gut. Eines Morgens war Johann länger als üblich unterwegs. Ich versuchte, ihn zu erreichen, doch sein Telefon brummte auf der Kommode im Flur. Vielleicht war er eine andere Strecke als sonst gelaufen, dachte ich. Lynn saß neben mir am Küchentisch und löffelte ihr Schokomüsli. Ich brachte sie wie immer in den Kindergarten. Auf dem Weg nach Hause kaufte ich beim Bäcker ein Vollkornbrot mit Leinsamen, weil mir einfiel, dass Johann gesagt hatte, er wolle mehr Leinsamen essen. Als ich die Tür aufschloss, hoffte ich, im Flur würden seine Laufschuhe liegen. Er würde am Küchentisch beim Frühstück sitzen. Oder ich würde von oben aus der Dusche Wasser rauschen hören. Auf dem Tisch stand unverändert Lins Schale mit aufgeweichten Flockenresten. Daneben der unbenutzte Teller, den ich für Johann gedeckt hatte. Ich holte das Fahrrad aus der Garage und fuhr die Strecke ab, die er gewöhnlich lief. An jeder Biegung dachte ich, jetzt müsse er mir entgegenkommen. Es war noch kühl an dem Tag. Ich hatte vergessen, mir eine Jacke über das Shirt zu ziehen. Etwas entfernt auf dem Sandweg nahe der Landstraße sah ich jemanden liegen. Wie eigenartig. Ein Mann in einer roten Trainingsjacke. Einer Jacke, wie Johann sie besaß. Was für ein Zufall. Der Mann trug eine blaue Jogginghose, genau wie Johann. Wie seltsam. Die Adidas-Sneaker mit den leuchtenden Streifen, ebenfalls wie die von Johann. Natürlich sah ich, dass es Johann war, der dort lag. Doch etwas in mir weigerte sich, den Gedanken zuzulassen, die Tatsache anzuerkennen. Mein Fahrrad kippte ins Gras. Ich versuchte, den Puls an Johanns Hals und am Handgelenk zu ertasten, wählte den Notruf. Ich begann mit der Herzdruckmassage, wie ich es in einem Erste-Hilfe-Kurs gelernt hatte. Weiter, immer weiter, im Rhythmus der Bee Gees. Ha, 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 staying alive, staying alive. Damals im Kurs für das Team der Bibliothek hatten wir alle darüber lachen müssen. Nun wendete ich den Takt an, hielt mich daran fest und weiter im Rhythmus dieses Songs. Aus der Ferne hörte ich den Hubschrauber. Mit Getöse landete er auf der Straße. Jemand regelte den Verkehr. Die Autos mussten halten. Einige Leute stiegen neugierig aus. Ich habe es glasklar in Erinnerung. Alles lief wie einstudiert ab. Schnell, aber nicht hektisch. Koffer und Taschen wurden geöffnet, Johanns Trainingsjacke und sein Shirt zerschnitten, Anweisungen, Handgriffe, Geräte, Kabel, ein Defibrillator. Auch ein Rettungswagen traf ein. Noch mehr Menschen, Anweisungen, Handgriffe. Mittendrin das Gesicht von Johann. Entspannt und unberührt von allem. Und dann wurde das Treiben von einem Moment auf den nächsten wieder eingestellt. Keine Anweisungen, keine Handgriffe mehr. Die Geräte wurden eingepackt. Der Einsatz war beendet. Der Helikopter flog ab. Ein Sanitäter kümmerte sich um mich, bot mir an, mich in die Klinik zu bringen. Das ginge nicht. Ich müsse nach Hause. Eine Nachbarin würde mir helfen. Auch meine Mutter könne kommen, sagte ich. Der Sanitäter gab mir eine Notfallnummer, bei der ich mich jederzeit melden könne. Ein Bestattungswagen kam. Ich sah nicht hin, wie sie Johann abholten. Der Wagen fuhr wieder ab. Auf dem Boden vor mir lagen zerknüllte Einweghandschuhe und die leeren Folien von Kanülen. Ich schaute auf die Uhrzeit. Und ich weiß noch, was mir in dem Moment durch den Kopf ging. Um 15 Uhr musst du Lynn aus dem Kindergarten abholen. 5 Stunden sind es bis dahin. Noch 5 Stunden, in denen für Lynn alles in Ordnung sein würde.
Das ist also die zweite Folge. Ab jetzt 7 Tage lang für Sie zum Nachhören. Falls Sie ein bisschen später eingestiegen sind oder heute nicht so recht die Zeit hatten für am Morgen vorgelesen. 7 Tage lang jetzt in unserer NDR Kultur App und auf unserer Homepage ndr.de/kultur. Isabel Redfern liest Halbinsel von Christine Bilkau.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Tarek Yousbashi. Zur Stabilität der Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran gibt es unterschiedliche Berichte. Während in Israel wieder Alltag einkehrt, wirft ein iranischer Militärsprecher der israelischen Regierung vor, heute früh mehrere Orte in seinem Land mit Drohnen angegriffen zu haben. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Diane Batani.
Westlich von Teheran und weiter nördlich in der Stadt Rasht wurde den iranischen Behörden zufolge Luftalarm ausgelöst. Ob es Schäden gibt, ist nicht bekannt. Irans Präsident Pezeshkian Iran hat trotzdem der Bevölkerung in Aussicht gestellt, zum Alltag zurückzukehren. In Israel ist das bereits der Fall. Die Heimatschutzbehörde hat alle Einschränkungen aufgehoben. Die Schulen öffnen wieder, auch die Geschäfte, und der Flugverkehr soll schrittweise wieder hochgefahren werden. Unterdessen geht die Debatte darüber weiter, ob der US-Angriff auf iranische Atomanlagen erfolgreich war. US-Medien hatten aus Papieren von Geheimdiensten zitiert,